Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Die aktuelle Energiekrise hat drastisch gestiegene Kosten für Erdgas und Strom zur Folge. Doch wie wirkt sich das auf die energieintensive Chemieindustrie in Deutschland aus? Erfahren Sie heute in unserem Podcast, welche Herausforderungen die Branche meistern muss und wie sie ihre strategischen Entscheidungen anpasst. Am Ende stellen wir uns die Frage, wie können Unternehmen in Zeiten steigender Energiepreise langfristig erfolgreich bleiben? Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Peter Spengler, Analyst für deutsche Chemieaktien. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Ja, hallo Peter, grüß dich.
Hallo Olli, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ja, du hast ja in deiner aktuellen Research-Studie den Titel Energie, Ring der Macht gewählt. Das erinnert jetzt ja wahrscheinlich nicht ganz zufällig an das Buch Herr der Ringe von Tolkien. Wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
Ja, zentraler Aufhänger der Studie ist die gewonnene Unabhängigkeit Deutschlands von russischem Gas. Vor dem Krieg in der Ukraine kamen rund 55% der deutschen Gasimporte aus Russland. Das zentrale Mittel der deutschen Abhängigkeit von Russland war für mich die Erdgaspipeline Nord Stream, die von St. Petersburg direkt nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern verläuft oder verlaufen ist. So wie der eine Ring der Macht, den Herr der Ringe, absolute Kontrolle verleiht und Menschen korrumpiert, war Nord Stream aus meiner Sicht Putins Versuch, Deutschland über Erdgas zu kontrollieren. Also glücklicherweise hat es weder im Buch noch am Beispiel Nord Stream funktioniert, wie wir heute wissen.
Ja, bleiben wir mal bei Nord Stream. Du hast den Anschlag auf Nord Stream ja als Einstieg gewählt. Wie ist denn hier überhaupt der aktuelle Stand der Ermittlungen?
Also aus meiner Sicht eine spannende Geschichte mit ernstem Hintergrund. Laut Bundesanwaltschaft und es gibt auch diverse Hintergrundartikel, zum Beispiel im Wall Street Journal, ist die gecharterte Segeljacht Andromeda am 7. September 2022 in Rostock mit einer sechsköpfigen Crew, 5 Männer und eine Frau, die entweder einen tauchsportlichen oder einen militärischen Hintergrund haben, gestartet. Die Andromeda ist eine Bavaria Cruiser 50, also eine 50 Fuß oder 17 Meter lange Segeljacht. Ihre Route führte über verschiedene Inseln in der Ostsee an den beiden Anschlagsorten vorbei und nach ihrer Rückkehr am 23. September 2022 ereigneten sich am 26. September, also mit Zeitverzögerung, 3 Tage später, 4 Explosionen an den Nord Stream-Rohren und 3 der 4 Pipeline-Röhren wurden dabei zerstört. Zunächst gab es widersprüchliche Spekulationen über die Auftraggeber der Anschläge, aber im Juni 2024 erwirkte die Bundesanwaltschaft dann einen Haftbefehl gegen ein ukrainisches Besatzungsmitglied der Andromeda. Und noch am Schluss dazu, aus meiner Sicht interessant, am 27. September, also einen Tag nach den Anschlägen auf Nord Stream, wurde die Baltic Pipe, eine Erdgasleitung von Dänemark nach Polen, eröffnet. Auch das ist vielleicht kein Zufall.
Ja, spannendes Thema. Dann schauen wir uns doch mal die aktuelle Situation an. Wie ist es? Wird Europa jetzt eigentlich überhaupt noch von russischem Gas beliefert aktuell? Oder?
Also wenn wir jetzt auf Europa schauen, neben der zerstörten Pipeline Nord Stream gibt es in Europa noch die Transgas-Pipeline, die russisches Gas über Land nach Europa transportiert, also über die Ukraine. Die Ukraine möchte aber die Transgas-Transit-Pipeline voraussichtlich 2025 einstellen. Die Pipeline Jamal über Polen wurde bereits von Polen stillgelegt. Allerdings gibt es seit 2020 die neue Turkstream-Pipeline über das Schwarze Meer und die Türkei. Darüber hinaus liefert Russland noch verflüssigtes Erdgas, LNG, Liquefied Natural Gas, nach Europa. Die russischen Gaslieferungen nach Europa sind von 154 Milliarden Kubikmeter im Jahr 2021 auf 53 Milliarden im Jahr 2023 zurückgegangen, also auf ein Drittel.
Ja, das ist eklatant, ja. Und wie sieht die aktuelle Gasversorgung jetzt bei uns in Deutschland aus?
Deutschland erhält seit September 2022, also seit den Anschlägen, kein russisches Erdgas mehr auf direktem Weg. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Deutschland indirekt russisches LNG aus den Niederlanden und Belgien bezieht. Seit 2023 ist Norwegen mit einem Anteil von 43% der mit Abstand wichtigste Erdgaslieferant von Deutschland, gefolgt von Niederlanden, Belgien und direkten LNG-Lieferungen an deutsche Terminals. Das norwegische Gas wird durch die zwei Nordsee-Pipelines geliefert. Also wir bekommen noch Pipeline-Gas und zwar aus Norwegen. Die neu errichteten, gerade erwähnten LNG-Terminals an der deutschen Nord- und Ostseeküste wurden 2023 zu 84% mit LNG aus den USA versorgt.
Jetzt sind wir ja die ganze Zeit von der Politik zum Energiesparen aufgefordert worden, nach dem Motto kälter duschen, kürzer duschen. Wie hat sich denn jetzt der Erdgasverbrauch in Deutschland entwickelt?
Infolge des Krieges in der Ukraine ist der Erdgasverbrauch in Deutschland in den Jahren 22 und 23 jeweils deutlich gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 21 gesunken. Dies liegt auch an der rückläufigen Industrieproduktion. So hat zum Beispiel BASF den Erdgasverbrauch von 2021 auf 2022 um 35% gesenkt. Dies wurde vor allem mit der Stilllegung und Verlagerung der Ammoniakproduktion, also einer sehr Erdgas- oder der erdgasintensivsten Chemieproduktion in Ludwigshafen, aber auch durch andere Werksschließungen erreicht.
Und gibt es andere Strategien für energieintensive Unternehmen wie die Chemie irgendwie?
Ja, eine Alternative zur Produktionsverlagerung, das ist natürlich der drastischste Schritt, sind hier Energieeinsparungen, zum Beispiel durch neue Technologien. Zunehmend nutzen Chemieunternehmen auch sogenannte Green PPAs, also Power Purchase Agreements, mit denen Beteiligungen an Wind oder ganze Windparks und Solarparks oder Abnahmeverträge für Biomethan abgeschlossen werden oder gekauft werden.
Und wenn man das jetzt mal so in einen globalen Kontext setzen, wie hat sich jetzt der Erdgaspreis in Europa im Vergleich zum Rest der Welt entwickelt?
Mit den Ländern China, Korea und Japan konkurrieren derzeit drei große Länder mit Deutschland um LNG, also um Flüssiggas. Die USA haben selbst eigenes, sehr billiges Gas und exportieren das auch. Gegenüber Japan und Korea hat sich die deutsche Wettbewerbssituation bereits verschlechtert. Früher lag der deutsche Gaspreis, also der russische Pipeline-Gaspreis, nur halb so hoch wie der in Japan und Korea. Heute ist der Gaspreis von Deutschland, Korea und Japan der gleiche, also es ist der LNG-Preis. China bekommt aktuell privilegiertes Erdgas aus Russland aufgrund der politischen Situation und der strategischen Zusammenarbeit dieser beiden Länder. Damit liegt China im Wettbewerb zwar hinter den USA, aber vor Korea, Japan und Europa. Besonders deutlich wird es am Spread des europäischen gegenüber dem amerikanischen Gaspreis. Bis 2020 lag der europäische Aufschlag zum amerikanischen Gaspreis bei 100%, war aber immer noch sehr günstig, der europäische Gaspreis. Heute liegt der Spread, also der Aufschlag zum amerikanischen Gas, bei 400%. Durch die angekündigten Steigerungen der LNG-Produktion, zum Beispiel in den USA, Katar, Kanada und Australien, auch anderen Ländern, könnten die Erdgaspreise in Deutschland aber 2026 und 2027 wieder sinken.
Ja, das ist zu hoffen. Also 400%, das ist krass. Hätte ich nicht erwartet. Kein Wunder, dass wir immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Ne? Welche weiteren Herausforderungen gibt es denn jetzt in Deutschland, nach deiner Meinung?
Also neben den Spotpreisen für Gas sind staatliche Abgaben wesentliche Treiber der Energiekosten. Derzeit werden energieintensive Unternehmen, zum Beispiel Chemieunternehmen, bei den hohen Energiekosten noch deutlich entlastet. Diese Entlastung läuft aber demnächst aus. Die Verhandlungen der Unternehmen mit der Regierung laufen. Also die Bundesregierung möchte zukünftig vor allem flexible Abnahme von Strom fördern, also weil Wind und Sonne natürlich, ich sag mal, volatiler sind als jetzt Kernkraft, Kohle oder Gaskraftwerke. Die Industrie möchte aber einen konstanten Energie Abnahme belohnt haben. Also wie gesagt, die Gespräche laufen. Wir werden sehen, wie die ausgehen. Ein weiterer Faktor sind die Preise für CO2-Emissionszertifikate.
Ja, vielleicht so als Letztes, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Wie lautet dein persönliches Fazit?
Also die hohen Energiepreise nach dem Wegfall der russischen Gaslieferungen führen zu Anpassungsreaktionen der deutschen Chemieunternehmen. Nach den bereits beschlossenen Verlagerungen energieintensiver Prozesse scheint es keine weiteren konkrete Abbaupläne zu geben. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es auch zu weiteren Produktionsabbauprojekten kommt. Künftig wollen deutsche Chemieunternehmen aber vor allem in den USA und in Asien investieren. Dadurch bleibt eine ökologische Wirkung höherer Energiepreise in Europa auf globaler Ebene weitgehend aus. Also es gibt einfach eine Verlagerung von Europa in günstigere Energiestandorte. Ja. Dies verstärkt die Wachstumsschwäche im Inland, zumindest kurzfristig. Neben Energiespar- und Kostensenkungsprogrammen der Unternehmen werden Nachhaltigkeitsstrategien umgesetzt, die den Ersatz von Gas durch erneuerbare Energien weiter reduzieren sollen.
Also ich glaube, da hat die Politik noch einiges in ihrem Lastenheft, so wie ich das
in der Tat
sehe. Ja. Ja, Peter, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke, das wichtige Thema Energie. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 7. Oktober 2024 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo oder Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.